Inzwischen ist es ja relativ deutlich, wir können wahrscheinlich im Sommer wieder in den Urlaub. Zumindest viele können das wieder, auch ins Ausland. Und neben einem gelben Ausweis, den ich leider noch nicht habe, braucht man dann natürlich in manchen Ländern auch den roten Ausweis, nämlich den Reisepass. Ich habe mir vor kurzem einen neuen Reisepass machen lassen. Und da war ich dann ganz überrascht, wo es dann hieß, dass da jetzt auch ein elektronischer Fingerabdruck gemacht wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das üblich ist oder wahrscheinlich ist es inzwischen üblich. Da wird der Finger dann auf so ein Gerät draufgelegt und dieser elektronische Fingerabdruck wird digitalisiert in dem Pass und kann immer wieder ausgelesen werden. Mein unverwechselbares Kennzeichen sozusagen, mein Fingerabdruck, jetzt auch digitalisiert im Reisepass. Ich weiß nicht, wer von euch schon so ein Ding hat, so einen neuen Reisepass, aber wie gesagt, solltet ihr wieder einen brauchen, wenn ihr mal wieder ins Ausland gehen wollt und könnt, dann guckt bitte vorher, ob der noch gültig ist, der alte. Und dann, wenn ihr einen neuen habt, kriegt ihr das wahrscheinlich auch. Unverwechselbare Kennzeichen. Jeder Mensch hat ein unverwechselbares Kennzeichen, den Fingerabdruck. Hat Kirche auch unverwechselbare Kennzeichen? Gibt es so etwas? Vielleicht den Turm mit den Glocken drin, wäre ja vielleicht sowas. Haben nicht so viele Gebäude bei uns im Land, aber ich kenne genug Rathäuser, die auch Türme haben mit Glocken drin. Gibt es in manchen Städten auch noch, also vielleicht nicht so ganz. Vielleicht sind es ja auch die bunten Fenster als unverwechselbare Kennzeichen, aber selbst da muss man sagen, auch die gibt es in anderen Häusern. Vielleicht nicht mit den gleichen Motiven, die in Kirchen sind, aber auch Buntglasfenster ist heute gar nicht mehr so ohne. Vielleicht sind es die Infoschaukästen, die vor den Häusern sind. Zumindest denke ich mir oder hoffe ich, dass die Botschaften oder das, was drinnen steht in diesen Kästen, dann doch oft so ist, dass es darauf hinweist, was in den Häusern geschieht, in denen, auf die diese Infos hinweisen. Ja, und dann vielleicht sind es die Veranstaltungen, die dort geschehen. Vielleicht sind die unverwechselbar. Weiß ich allerdings auch nicht so genau, was heute so in den kirchlichen Häusern alles stattfindet, ob man sagen kann, das ist unverwechselbar. Wir haben einmal im Rahmen eines Bibelgesprächs abends mit Teilnehmenden uns Gedanken gemacht, nicht hier, sondern vor einige Jahre her, was könnten denn diese unverwechselbaren Kennzeichen sein? Und sind dabei auf folgende Dinge gekommen. Der Umgang miteinander, haben einige gesagt, wäre doch ein unverwechselbares Kennzeichen von der Gemeinde. Oder auch der Umgang mit den Mitmenschen, das Lob Gottes, das Hören auf Gottes Wort, das gemeinsame Feiern. Das waren solche Äußerungen, die da im Rahmen der Gruppe aufkamen. Antwortversuche, die natürlich nicht vollständig sind und vielleicht würde aus eurer Runde noch der ein oder andere Punkt dazukommen. Alle die Punkte, die genannt waren, fanden Zustimmung. Ja, das sind besondere Kennzeichen der christlichen Gemeinde. Aber sind diese Kennzeichen auch wirklich unverwechselbar? Sind sie vor allem nach außen hin auch wirklich erkennbar als Gemeinde? Sind wir über diese Kennzeichen als christliche Gemeinde erkennbar? Das ist eine Frage, mit der man umgehen muss, die man vielleicht auch mitnehmen möchte. Dass wir mit unseren Antwortversuchen in der Bibelstunde, im Bibelkreis nicht daneben lagen, das haben wir beim Betrachten und Vergleichen an einem Bibeltext aus dem Neuen Testament dann gesehen. Der Evangelist Lukas gibt in der Apostelgeschichte auch eine Definition von Gemeinde. Er beschreibt seinem Freund Theophilus die Kennzeichen der christlichen Gemeinde nämlich auch. Also es sollte jemand gerne noch unters Dach gehen wollen, also ich halte euch nicht ab. Werde euch auch nicht mehr, weil ich habe eins bös auf den Deckel gekriegt von meiner Frau, nicht mehr als Ungläubige bezeichnen, für die, die unters Dach flüchten. Hat sie mir eins auf den Deckel gekriegt. Also solltet ihr irgendwo runter, dann geht ihr einfach. Gell? Ich lese uns aus Apostelgeschichte 2 einen bekannten Text, vermutlich für euch alle, wo Lukas dem Theophilus also sagt, was sind die Kennzeichen der Gemeinde? Lukas schreibt, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle Seelen und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle, die gläubig geworden waren, waren beieinander. Sie hatten alle Dinge gemeinsam. verkauften Güter und Habe, teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Ein bekannter Text, denke ich, für viele unter uns. Lukas benennt gleich zu Beginn, wie in einer Art Zusammenfassung im ersten Satz, vier Kennzeichen, an denen damals Kirche und Gemeinde zu erkennen war. Da war die Lehre der Apostel. Heute würde man sagen, biblische Unterweisung. Also alles, was sie von Jesus gehört hatten, was er ihnen über Gott erzählt hatte, was wichtig war für ein Leben in der Nachfolge Christi, das hat man, haben die Apostel weitergegeben. Die Gemeinschaft als zweites, das Zusammenhalten in gegenseitiger Liebe, könnte man es auch nennen. Das Brotbrechen, also gemeinsames Feiern und Teilen. Und als viertes, das Gebet. Diese vier von Lukas genannten Kennzeichen stehen aber nicht jedes irgendwo für sich, sondern sie gehören in engster Verbindung zusammen. Sozusagen, man könnte sie wie Segmente aus einem Kreis bezeichnen. Und erst zusammen ergeben sie das Ganze, diese vier Kennzeichen. In weiteren Sätzen entfaltet Lukas das dann, was er in diesem ersten Satz gesagt hat, diese vier Kennzeichen dann noch etwas weiter. Die Lehre, von der er da spricht, war keine gähnende Lehre, wie man das manchmal der Kirche nachsagt, dass doch da gähnende Lehre in den Worten manchmal zu hören ist, sondern es war lebendiges, kraftvolles Wort Gottes, das sich auch das sichtbare Spuren bei den Menschen hinterließ. Teilweise in den Menschen, indem es sie aufgerüttelt hat, verändert hat, bewegt hat, umzukehren und zu sagen, ja, ich will und brauche sozusagen ein neues Leben, einen neuen Anfang mit Gott. Manchmal sogar auch in ganz anderen wunderhaften Zeichen. Menschen wurden wieder gesund. Menschen sind frei geworden aus dem, was sie in der Vergangenheit gebunden und festgehalten hat. Das war die Lehre. Gemeinschaft. Der Glaubenden ereignet sich nicht nur im geistigen Umgang, sondern ganz konkret im Alltag. Der Besitz, so haben wir gehört, wurde gemeinsam zum Teil verwaltet. Den Aposteln wurde, wenn die Menschen was gehabt haben, was sie gegeben haben, das wurde den Aposteln gebracht. Und die Aposteln haben es dann sozusagen unter der Leitung des Heiligen Geistes, stelle ich mir mal vor, verteilt oder weitergegeben an andere verantwortliche Leute. Später hören wir, dass da speziell Menschen eingesetzt wurden, die sich dann um die sozialen Belange gekümmert haben, die Diakoninnen und Diakone. Es wurde geteilt, je nachdem es einer nötig hatte. Also Gemeinschaft, man hat aufeinander gesehen und man hat nicht nur aufeinander gesehen, sondern ganz konkret auch einander geholfen. Gemeinschaft untereinander, aber auch Gemeinschaft mit Gott. Das wurde dann im dritten Bereich, dem Brotbrechen vor allem deutlich. Man hat miteinander Abendmahl gefeiert. Das ist ja das eine, Brotbrechen. Das Brot wurde gebrochen und weitergegeben. Aber damals gab es immer auch eine richtige Mahlzeit dabei. Die Menschen sind nicht nur zusammengekommen, um ein Stückchen Brot oder ein Schlückchen Traubensaft oder Wein zu trinken, sondern man hat wirklich miteinander gegessen. Und man hat was mitgebracht, was man hatte, und dann wurde gemeinschaftlich gefeiert. Stärkung empfangen, Gaben empfangen und auch weitergegeben. Das Letzte, das gemeinsame Gebet, konkretisiert Lukas interessanterweise am Gotteslob. Beten war in erster Linie loben. Ich habe einmal eine Bibelreihe gemacht zu den Psalmen und da habe ich einen ähnlichen Satz auch gesagt. Gott, beten ist eigentlich in allem und, wenn man so groß sagen will, immer Gotteslob, egal was ich bete. Ob ich eine Fürbitte oder eine Klage oder meinen Dank an Gott richte, im Großen ist es eigentlich immer Gotteslob. Weil wir uns an Gott wenden, weil wir es ihm bringen, weil wir ihn als den, als die Adresse haben, wo wir wissen, da können wir hinkommen. Er kann und er will uns auch helfen. Diese vorrangige Bedeutung sozusagen des Gebetes als Gotteslob hat man im Tempel gemeinsam gehalten oder auch in den Häusern, so erzählt es uns der Lukas. Ja, was war nun für Lukas wohl das markanteste Kennzeichen? Die Lehre? Die Gemeinschaft oder doch das Brotbrechen und das Gebet? Das könnte man ja abstimmen und fragen. Ja, aber Lukas, was war es denn für dich? Was war für die Gemeinde das besondere Kennzeichen? Das Wichtigste vielleicht von den Vieren. Wer gut zugehört hat, der müsste jetzt gleich sagen, stopp, halt, falsch. Es kann kein Wichtigstes geben, weil alles zusammen ein Ganzes ergibt. Und ich habe dann so im Lesen mit dem Text, im Umgang mit dem Text dann noch einmal mehr herausgefunden und gemerkt, dem Lukas ist etwas ganz, es gibt noch etwas ganz anderes, was dem Lukas sozusagen als markantestes Kennzeichen für die Gemeinde da ist. Bei genauerem Lesen dieser unterschiedlichen Kennzeichen gibt es ein Qualitätsmerkmal, etwas ganz Besonderes, was diesen Kennzeichen einmal etwas Einmaliges verleiht. Es sind die Worte ganz am Anfang unseres Textes. Wisst ihr noch, was da stand oder was ich da gelesen habe? Sie blieben aber beständig. Das ist es, auf was es eigentlich hier ankommt. Damit drückt Lukas aus, die Gemeinde hielt an dem, was jetzt folgte, fest. Egal was kam. Das war das Markante an der Gemeinde. Die Menschen in der Gemeinde widmeten sich eifrig regelmäßig dem, was sie als wichtig und wesentlich für ihren Leben und ihr Glauben erkannt haben. Sie haben sich nicht ab und zu mal der Lehre zugewandt, sich hingesetzt. Sie haben nicht nur hin und wieder Gemeinschaft gepflegt, wenn es halt einmal passt hat. Sie haben auch nicht nur an bestimmten Zeiten so, naja, einmal die Woche gebetet. Beständig, das heißt, sie hielten daran fest, es war für sie Teil ihres Lebens. Auch wenn es immer wieder Mühe, Zeit und Kraft kostete, sie blieben dabei. Immer wieder neu in Treue und Ausdauer. Das kennzeichnet die Gemeinde. In Treue und Ausdauer bei dem zu bleiben. Und da war etwas, das dabei wie ein innerer Antrieb wirkte, denn aus uns allein schaffen wir das nicht. Wir kommen nicht dazu, wir können nicht Gemeinschaft produzieren. Wir können nicht uns dauernd der Lehre irgendwo hingeben oder immer fort beten. Nein, es ist kein moralischer Zwang oder auch kein frommer Druck, der uns dazu bringen könnte. Es war ein ganz und ist bis heute ein ganz und gar anderer Beweggrund im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist Gottes Geist, der das wirken kann. Sie blieben aber beständig. Man könnte sich dieses vorstellen wie einen Ring um diese vier Segmente des Kreises. Der hält die zusammen. Sie blieben beständig. Und das kommt nicht von uns, sondern ist etwas, was Gott schenkt. Aus dem persönlichen Hören und Bewegen der Botschaft des Evangeliums, im Erleben von Gemeinschaft untereinander, im Brotbrechen, im Abendmahlfeiern, im gemeinsamen Feiern und im Gebet werden Menschen bewegt. Werden auch wir bewegt, immer wieder. Ich hoffe, wir merken das noch. Sie werden und wurden bewegt durch den, der in all dem wirkt und verheißen hat und versprochen hat, dass er da ist, durch Jesus Christus, durch seinen Heiligen Geist. Und wenn wir durch diesen Heiligen Geist erkennen, dass diese vier Gemeindekennzeichen, die Lukas nennt, nicht Aufgaben beschreiben, die uns sozusagen auferlegt sind. Ja, ihr müsst euch biblischer Unterweisung zuwenden. Ihr müsst Gemeinschaft haben miteinander. Ihr müsst euch zum Beten treffen und zum Gott, ja, und so weiter. Wenn wir das erkennen, dass das keine Aufgaben sind, sondern Gaben, Dinge, die Gott uns in die Hände legt, die er uns anvertraut, die er uns schenkt, dann kann uns das auch wieder neu in Bewegung bringen. Da entsteht Motivation. Da macht Gemeinde wieder Lust und Freude. Lukas schreibt von der Gemeinde in Jerusalem an der Stelle, sie feierten mit Jubel, und dann heißt es in einer anderen Übersetzung, mit überströmender Freude. Viele Menschen kamen daraufhin dazu. Man hat es der Gemeinde abgespürt, dass da was war, was sie bewegt, und das war anziehend sozusagen. Das hat wie so ein Sog erzeugt, dass die Leute da dazugekommen sind. Aus diesen Worten spricht diese Wirkkraft, die Gott in Menschen freisetzt, die etwas bekommen, empfangen und die das miteinander teilen. Sie blieben aber beständig im bewussten Empfangen und Teilen der Gaben, die Gott uns heute als seine Gemeinde schenkt und anvertraut, geschieht auch heute das Wunder der kraftvollen Zeichen. Da bin ich mir sicher. Vielleicht brauchen wir erst wieder Augen, die das sehen. Da wird etwas in Bewegung kommen. Unser Leben, unser Glaube, unser Gemeindeleben. Und ich bin sicher, auch die Menschen um uns herum werden dann dadurch bewegt. Lukas bezeugt das aus der Gemeinde damals. Sie waren im ganzen Volk geachtet und anerkannt. Auch bei denen, die nicht an Gott geglaubt haben. Aber deswegen, weil man das gesehen hat, weil da etwas spürbar war von diesem anderen Geist. Und dann hieß es, die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil Gott viele Menschen rettete. Das wünschen wir uns natürlich auch. Ich habe ein schönes Bild gefunden, das geradezu spielerisch veranschaulicht, was ich eben in vielen Worten gesagt habe. Ein Windrad. Auf meinem Windrad stehen diese vier Kennzeichen, die ich da drauf geschrieben hatte. Feiern, Gemeinschaft, beten und teilen. Und in Bewegung kommen sie, weil etwas Luft, also weil der Wind es in Bewegung bringt. Also hier muss ich es jetzt gerade mal anschubsen. Nicht? Und interessant ist, wer Physik, glaube ich, so vom Physikalischen her, was passiert denn, wenn das rotiert? Da entsteht ein Sog auch, ne? Zur Mitte hin. Und genau um das geht es an dieser Stelle. Die Mitte ist Jesus Christus. Hier habe ich eine Perle drin, aber das ist jetzt nur so, also muss jetzt nicht alles hier sehen. Aber das ist genau das, um was es hier eigentlich geht. Gottes Geist bewegt. Er bewegt diese Flügel, die Gemeinschaft, das Teilen miteinander, das Feiern und auch das Beten. All das wird durch Gottes Geist in Bewegung gehalten. Und auf Jesus hin konzentriert sich das Ganze. Und der Sog, der entsteht, wenn die Flügel praktisch erstmal hier ausgehen, da kommt auch außenrum was in Bewegung, aber es entsteht auch ein Sog, der zu Christus hinzieht. Was er getan hat, geht zum einen erstmal nach außen hinaus, bleibt nicht in der Mitte. Es will in die Welt wirken, was Christus getan hat. Aber es entsteht wieder eine Bewegung nach innen zu ihm hin. Dort, wo Menschen sich treffen, dort, wo Menschen Gemeinschaft haben, miteinander teilen, beten und feiern, da wirkt Gottes Geist und da führt er Menschen auch immer auf die Mitte hin zusammen. Das wünsche ich uns, dass das immer wieder passiert, dass das auch in unserer Gemeinde passiert, dass Gott uns durch seinen Geist neu in Bewegung bringt und dass wir miteinander Zeugnis und Zeichen Gottes verändernder Kraft in dieser Welt sein können. Daran hat man damals in der Apostelgeschichte die Gemeinde und die Kirche Jesu erkannt und ich denke, daran wird man sie auch heute erkennen. Amen.